Stell dir vor, du hängst mit einer 11 Meter langen Yacht an einer dicken Schleppleine.
Was ja an sich schon ein Albtraum ist.
Absolut. Du treibst quasi führungslos mitten durch ein aktives militärisches Sperrgebiet auf der Ostsee.
Oh wow.
Ja, und der durchdringende Alarm von deinem überhitzten Motor, der piept dir noch so richtig schlill in den Ohren.
Okay, also die Krise ist in dem Moment echt absolut.
Genau. Und was machst du dann in dieser Situation? Du stellst dich ganz entspannt an Deck und fängst an, frische italienische Pasta zu kochen. Für dich und für deine Retter.
Wahnsinn, als wärst du in so einem Sternerestaurant und nicht mitten in einem maritimen Notfall, oder?
Richtig. Und genau das ist der Punkt, an dem wir in unserer heutigen Analyse ansetzen. Okay, lass uns dieses nautische Abenteuer mal aufdröseln. Wir haben hier nämlich ein extrem faszinierendes Dokument liegen.
Ja, das ist das Logbuch der Yacht Calamy Star, richtig?
Ganz genau. Aus dem Juni 2023, geschrieben von Skipper Ralf Uka. Ein unfassbar detaillierter und vor allem erstaunlich emotionaler Turnbericht.
Und eigentlich war das ja als so eine Art Kombination aus Urlaub und hartem Skippertraining geplant, aber es entgleist dann auf fast jeder erdenklichen technischen Ebene.
Das kann man so sagen, ja. Wir wollen in diesem Deep Dive heute herausfinden, wie echte Krisen auf See und letztlich auch in unserem normalen Alltag aus purem Chaos eine echte Crew formen.
Ja, denn das ist genau der Punkt, an dem diese ganzen theoretischen Konzepte über Resilienz aufhören und die Realität anfängt. Wenn das Equipment wirklich versagt, fallen normale Gruppen oft auseinander.
Aber hier passiert das genaue Gegenteil. Wir werden uns heute ansehen, warum ein vermeintlicher Motorentotalschaden totale Illusion sein kann. Und wie Frustration fast schon ansteckend wirkt.
Und wie man durch das Unterrichten wildfremder Menschen das eigene Selbstbewusstsein wieder aufbaut, das finde ich besonders spannend.
Absolut. Dieses Logbuch ist für unsere Session heute so wertvoll, weil es uns quasi eine perfekte Laborumgebung liefert. Auf so einem Boot kannst du ja nicht einfach aussteigen, wenn es ungemütlich wird.
Nee, du bist gezwungen, diese ganze Dynamik der Krise bis zum bitteren Ende durchzuspielen.
Richtig. Aber bevor wir überhaupt aufs Wasser kommen, tauchen wir direkt in den ersten massiven Schockmoment ein. Das Logbuch beginnt nämlich gar nicht mit Vorfreude auf den Segeltörn, sondern mit purer Existenzangst.
Ja, der Skipper kommt von einem vorherigen Turn zurück und steht gefühlt vor einem kompletten finanziellen und logistischen Trümmerhaufen.
Genau. Die Schiffsmaschine, ein Volvo Penta, den sie an Bord übrigens ganz liebevoll Jockel nennen, der streikt nämlich.
Und die erste Diagnose, die da im Raum steht, die ist einfach nur vernichtend. Ein neuer Motor müsse her.
Ja. Kostenvoranschlag für die Maschine inklusive Aus- und Einbau liegt bei rund 15.000 Euro.
15.000, das musst du erstmal verdauen.
Krass, oder? Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden für viele Hobbysegler. Im Logbuch wird ganz transparent beschrieben, dass der Skipper echt kurz davor war, das Handtuch zu werfen.
Ja, er und seine Frau sitzen zu Hause, rechnen hin und her und plötzlich steht der Verkauf des kompletten Bootes ernsthaft zur Debatte.
Er schreibt sogar wörtlich, Moment, ich hab's hier, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das Boot stand gedanklich eigentlich schon auf eBay-Kleinanzeigen.
Und das ist psychologisch gesehen echt interessant. Wir erleben hier den klassischen Fluchtinstinkt angesichts eines absolut überwältigenden Problems.
Ja, man projiziert diesen Totalschaden sofort auf das gesamte Projekt, oder?
Ganz genau. Das Boot ist dann plötzlich nicht mehr das geliebte Hobby, sondern nur noch eine massive finanzielle Bedrohung. Und was diese Abwärtsspirale dann durchbricht, ist eine völlig unaufgeregte Perspektive von außen.
Du sprichst von Holger.
Richtig, Holger. Ein Experte, der emotional überhaupt nicht involviert ist.
Bootsbauer, ein Freund des Skippers und laut Logbuch ein dreimaliger Fehmarn-Rundgewinner mit Diesel im Blut, der schaut sich die Sache an.
Ja, und während der Skipper noch in kompletter Weltuntergangsstimmung ist, kommt diese unglaubliche WhatsApp-Nachricht von Holger.
Die ist so gut. Er schreibt sinngemäß, Ventile eingestellt, Düsen kontrolliert, alles in Ordnung. Hab irgendwann mal einen Rostklumpen eingesprüht, Motor schnurrt, fahr los.
Und dann noch dieser großartige Nachsatz.
Ja, nur für Totalschaden gib dir Mühe. Dem fehlt nix.
Wahnsinn. Aus 15.000 Euro und dem Ende des kompletten Segeltraums wird ein simpler Handgriff.
Aber lass uns hier mal kurz kritisch einhaken. Der Skipper hat diese potenziell katastrophale Diagnose für den Motor im Kopf. Ja? Dann kommt ein Kumpel, der laut Text offensichtlich in einer Heavy-Metal-Werkstatt schraubt, sprüht ein bisschen Öl auf einen Rostklumpen und sagt, alles gut.
Ja,
Also, wenn mein Autohändler mir sagt, mein Motor ist hinüber und mein Nachbar sprüht WD-40 drauf, fahre ich damit doch nie auf die Autobahn. Ist das nicht grob fahrlässig, da einen wochenlangen Turn auf der Ostsee zu starten?
Das wirkt auf den ersten Blick total nach leichtsinnigem Optimismus. Das stimmt schon, aber man muss da echt den Unterschied zwischen blindem Vertrauen und bewiesener Kompetenz sehen.
Okay, wie meinst du das?
Holger ist ja kein Laie, der ist Bootsbauer. Er hat das System methodisch durchgetestet. Die Lektion hier ist nicht ignoriere Warnungen, sondern hinterfrage die erste panische Diagnose.
Ah, okay. Er prüft also erstmal die Basics. Bekommt der Motor Luft? Stimmt der Treibstoff und so weiter?
Genau. Holger schaut quasi hinter die Kulissen dieser Panik. Er gibt dem Skipper nicht nur einen reparierten Motor zurück, sondern er transferiert sein eigenes Vertrauen in die Maschine auf den Skipper.
Ja, er schreibt ja wörtlich: Mit dir hält der aus. Und die Art der Bezahlung für diese Reparatur unterstreicht dieses raue, aber tiefe Vertrauen enorm.
Es fließt nämlich kein einziger Cent, oder?
Null. Der Skipper fragt nach der Rechnung, aber er weiß genau, dass Holger sagen wird: Besser du hast Schulden bei mir als ich bei dir.
Also wird in der sogenannten Flenswährung bezahlt.
Ganz genau. Eine Kiste Flensburger, eine Flasche brauner Rum und eine Tüte Chips. Und das Ganze wird geliefert von der Trainingscrew einer anderen Yacht, der Luna, direkt in Holgers Werkstatt abgesetzt.
Das ist ein faszinierendes Netzwerk aus Gefälligkeiten und Respekt. Und dieses Netzwerk wird quasi zum unsichtbaren Fundament der gesamten Reise.
Ja, es etabliert super früh die Regel: In dieser Welt, auf dem Wasser, hilft man sich.
Ohne diese Mentalität wären sie wahrscheinlich gar nicht erst aus dem Hafen gekommen.
Mit diesem neuen Mut startet dann also am 2. Juni der eigentliche Turn. Eine frische Crew kommt an Bord. Der Skipper nennt sie im Logbuch euphorisch die beste Crew, die je am 2. Juni an Bord kam.
Wer ist alles dabei?
Conny mit frischer SKS-Erfahrung, Olli, Anke und Peter, der sogar schon zum dritten Mal dabei ist. Wegen einer drohenden Flaute brechen sie spontan auf in Richtung Bagenkopf.
Alles läuft gut, entspannte 7-Knoten-Fahrt.
Genau. Aber die Ostsee hat offensichtlich nicht vor, es ihnen leicht zu machen. Es beginnt mit einem Vorfall, der erstmal nur nach einem kleinen Stolperstein klingt, aber physikalisch echt heikel ist.
Richtig, sie setzen den Gennaker. Ein riesiges Vorsegel.
Für alle, die uns zuhören und nicht regelmäßig segeln, wir reden hier von 87 Quadratmetern Stoff.
Das ist quasi die Fläche einer Vierzimmerwohnung.
Absolut. Stell dir vor, diese Vierzimmerwohnung besteht aus extrem leichtem Material, hängt vorne an deinem Boot und reißt sich bei voller Fahrt plötzlich los und weht unkontrolliert aus.
Wahnsinn. Warum passiert das überhaupt?
Das Logbuch hält fest, dass die sogenannte Halsleine neu geschoren war. Die war also noch extrem glatt.
Ah, und dadurch hat sich dann der Knoten gelöst?
Genau. Ein eigentlich total sicherer Knoten, ein Palsteck, hat sich durch die ständige Bewegung einfach selbst aufgedröselt.
Und wenn da der Wind falsch reingreift, kann das enorme Kräfte auf das ganze Rig ausüben.
Ja, das ist kein Spaß. Sie bekommen das Segel aber zum Glück schnell wieder unter Kontrolle. Und das Ganze wird flankiert von zwei Schweinswalen, was dem Moment so eine fast surreale Idylle verleiht.
Aber dieser Vorfall ist eigentlich nur der Vorbote, oder?
Allerdings. Das eigentliche Drama passiert dann im Vorhafen. Sie wollen Vollkreise in Vorwärts- und Rückwärtsfahrt üben. Peter sitzt am Ruder und plötzlich beginnt der Motor sich extrem zu schütteln.
Oh nein.
Es gibt brutale Vibrationen im ganzen Boot. Der Skipper weiß sofort, was los ist. Es ist nicht Jockel, also nicht der Motor selbst, es ist der Propeller.
Genauer gesagt ein zweiflügeliger Faltpropeller. Lass uns das mal kurz physikalisch betrachten, was da unter Wasser passiert.
Ja, bitte. Warum wird ein Boot dadurch plötzlich so durchgeschüttelt?
Ein Faltpropeller funktioniert durch Fliehkraft. Wenn der Motor läuft, klappen die Flügel durch die Rotation auf.
Okay.
Wenn der Motor steht, klappen sie zusammen, um den Wasserwiderstand beim Segeln eben zu minimieren. Und hier ist nun ein Ritzel, also ein kleines Zahnrad, an diesem Mechanismus abgebrochen.
Das heißt, die Flügel öffnen sich nicht mehr synchron?
Genau. Einer klappt vielleicht voll auf, der andere nur halb. Das erzeugt unter Wasser bei jeder einzelnen Umdrehung eine gewaltige Asymmetrie.
Also eine massive Unwucht.
Ja, eine Unwucht, die das gesamte Schiff durchrüttelt und den Motor natürlich extrem belastet.
Das zwingt sie dann, alle Pläne über Bord zu werfen. Sie müssen mit mickrigen 2 Knoten nach Kappeln und dann weiter nach Marsholm quasi humpeln.
Warum ausgerechnet Marsholm?
Weil es dort die einzige Volvo-Penta-Werkstatt gibt und gekrant werden kann. Und hier wird es psychologisch wirklich interessant.
Die Stimmung kippt, nehme ich an.
Komplett. Der Skipper schreibt im Logbuch, seine Stimmung geht gegen Null. Er ist völlig frustriert, sucht die Schuld bei sich und denkt sich, wo ich an Bord bin, geht was zu Bruch. Er fühlt sich regelrecht verflucht.
Das ist ein Paradebeispiel für Leader-Burnout im Mikrokosmos.
Wie genau meinst du das?
Naja, der Ausbilder, die absolute Autoritätsperson an Bord, verliert das Vertrauen in seine eigene Wirksamkeit. Und wenn der Anführer eines Systems emotional einbricht, entsteht ein Vakuum.
Was normalerweise echt gefährlich ist.
Total. In dysfunktionalen Teams führt das zu Panik oder wilden Schuldzuweisungen. Die Gruppe zerfleischt den Leader dann oft. Aber hier passiert etwas Entscheidendes.
Die Crew fängt ihn auf.
Ja.
Sie übernehmen einfach die emotionale Führung. Sie laden den völlig frustrierten Skipper zum sogenannten Captain's Dinner ein.
Das klingt wahnsinnig edel.
Ja, klingt nach Champagner und Kaviar, bedeutet in der Realität von Marsholm aber Fischbrötchen und ein Bier vor 4 Uhr nachmittags.
Großartig.
Es ist eine simple, aber extrem kraftvolle Geste. Die Crew signalisiert damit, wir sind nicht nur Passagiere, wir tragen dieses Projekt jetzt gemeinsam. Und so wird aus dem Chaos eben eine echte Crew.
Und genau diese Stabilisierung durch die Crew ist das psychologische Sprungbrett für den nächsten Tag. Gestrandet im Hafen, verurteilt zum Warten auf Reparaturen, müssen sie diese immense Frustration ja irgendwie kanalisieren.
Richtig. Und wie macht man das? Indem man sich ins Hafenkino setzt.
Das klassische Hafenkino. Wer kennt es nicht? Man sitzt auf dem eigenen Boot und beobachtet andere beim Anlegen.
Genau. In diesem Fall beobachten sie eine fremde Zweiercrew, die 10 Minuten lang völlig verzweifelt an ihren Leinen zerrt. Sie liegen komplett quer über 3 Boxen verteilt.
Ein totales Manöverchaos bei Seitenwind also.
Absolut. Und anstatt jetzt nur schadenfroh zuzuschauen, geht der Skipper rüber, er gibt diesen wildfremden Leuten spontan eine Stunde lang intensives Training.
Eine improvisierte Segelschule quasi.
Ja, bis sie selbstständig und sicher ablegen können. Und das wirft für mich eine echt zentrale Frage auf. Dein eigenes Boot ist faktisch kaputt. Du hängst fest. Deine Pläne sind zerstört.
Mhm.
Warum investierst du in so einem Moment deine ohnehin knappe Energie in die Probleme von völlig fremden Menschen? Ist Problemlösung bei anderen manchmal leichter als bei sich selbst?
Das ist eine super Frage. Wenn wir das große Ganze betrachten, geht es in diesem Moment gar nicht vordergründig um die andere Crew.
Sondern?
Es geht um die Stärkung der eigenen Selbstwirksamkeit. Der Skipper war durch den Propellerschaden ja in eine tiefe Ohnmacht gefallen. Sein Werkzeug hat ihn quasi im Stich gelassen.
Ah, okay.
Indem er der anderen Crew hilft, löst er sich aktiv aus dieser passiven Opferrolle. Er demonstriert sich selbst. Mein Material mag defekt sein, aber meine Expertise, mein Wissen, das ist völlig intakt.
Das ist echt ein brillanter Mechanismus. Er repariert durch dieses spontane Training also in erster Linie sein eigenes angeschlagenes Selbstbewusstsein?
Genau. Und als Bestätigung für diese These taucht später am Grillplatz noch eine Art Geist aus der Vergangenheit auf.
Klaus J., richtig. Er tritt quasi aus dem Gebüsch.
Ja, es stellt sich heraus, Klaus war 2011 ein Fahrschüler genau dieses Skippers.
Und inzwischen hat Klaus richtig Karriere auf dem Wasser gemacht. Er besitzt den Sport-Hochseeschifferschein und ein eigenes Boot.
Da sitzt der Skipper also, isst sein Grillfleisch und sieht den lebenden Beweis vor sich, dass seine Arbeit als Ausbilder nachhaltigen Wert hat.
Und diese Begegnung lädt die mentalen Batterien der gesamten Crew wieder auf. Die Frustration weicht einem ganz neuen Fokus.
Und diese mentale Stärke werden sie auch bitter nötig haben. Sie stehen am nächsten Tag nämlich vor der Aufgabe, ein tonnenschweres Schiff komplett ohne Motorkraft zu bewegen.
Oh ja, die Crew startet das Projekt, das sie intern Jugendforscht nennen. Sie müssen die 11,5 Meter lange Yacht in der engen Hafenbox drehen, ohne Maschine.
Der Skipper greift da gar nicht mehr groß ein, oder?
Nee, er dokumentiert eigentlich nur noch, wie seine 4 Trainees dieses physikalische Problem knacken. Aber wie genau dreht man so ein Schiff ohne Motor? Das stelle ich mir unglaublich schwer vor.
Man macht sich da einfach die Physik zunutze. Die Crew arbeitet mit sogenannten Vorsprüngen.
Was genau ist das?
Das bedeutet, man befestigt eine Leine vom Bug des Schiffes an einem festen Punkt am Steg. Dieser Punkt wird dann zum Drehzentrum, also zum Pivotpunkt.
Okay, verstehe.
Und dann nutzt man gezielt den Winddruck, der auf den Rumpf wirkt. Durch geschicktes Vieren und Dichtholen der Leinen hebelt man das Schiff quasi um die eigene Achse herum.
Wahnsinn. Reine Mechanik gepaart mit echt klarer Kommunikation also.
Eine echte Meisterleistung der Crew.
Sie kommen also aus dem Hafen raus, sind auf dem Weg nach Heiligenhafen, der Wind schläft ein, Flaute.
Sie müssen den Motor zur Hilfe nehmen.
Genau. Und dann, Um exakt 18.22 Uhr schlägt die Technik endgültig zurück. Der Alarmton.
Oh nein.
Ein schrilles, ohrenbetäubendes Piepen. Es riecht verbrannt, der Motor überhitzt, der Skipper reißt den Hebel zurück und schaltet die Maschine sofort ab. Mitten auf der Ostsee. Nichts geht mehr.
Puh.
Wir wissen ja, dass der Propeller kaputt war. Aber warum überhitzt jetzt plötzlich der gesamte Motor, wo er doch bei Holgers Diagnose noch so super lief?
Das ist der typische physikalische Dominoeffekt von so einem Schaden. Wir haben vorhin über diese Asymmetrie des Propellers gesprochen.
Ja.
Weil der Propeller unrund lief, musste der Motor gegen einen extremen, total unnatürlichen Wasserwiderstand ankämpfen. Selbst bei einer Geschwindigkeit von nur 2 Knoten lief die Maschine quasi unter Volllast.
Als würde sie einen LKW bergauf ziehen.
Ganz genau. Und das überforderte das Kühlsystem massiv. Die Hitze stieg, aber glücklicherweise hat der Sensor funktioniert und rechtzeitig Alarm geschlagen.
Sodass unser Jockel keinen irreparablen Hitzeschaden erlitten hat. Der Motor war also defekt, aber keinen Totalschaden.
Er war quasi das Opfer dieses kleinen, abgebrochenen Ritzels am Ende des Antriebsstrangs.
Aber in dem Moment stehen sie da, ohne Wind, ohne Motor, auf dem offenen Meer.
Eine absolute Notlage.
Sie scannen das Radar und sehen eine Yacht aufkommen, die Seehund. Das ist eine Dela 36. Sie funken sie an und bitten um Schlepphilfe.
Und die machen das.
Ja. Die Steuerfrau, der Seehund, Steffi, nimmt sie tatsächlich mit ihrer Familie und Bordhund Pelle längsseits in den Schlepptau.
Klasse.
Sie ergaunert sich über Funk sogar noch die Erlaubnis, mit diesem unfreiwilligen Schleppverband durch das aktive militärische Sperrgebiet Todendorf abzukürzen, um Zeit zu sparen.
Das muss ein unglaubliches Bild gewesen sein.
Absolut. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, den ich ganz am Anfang erwähnt habe.
Die Pasta.
Genau. Während die Retter auf der Seehund am Ruder echte Schwerstandarbeit leisten, verwandelt sich das Deck der havarierten Kalamistar in eine offene Küche.
Unglaublich.
Olli, Andrea, Conny und Peter fangen an, ein italienisches Festmahl zu kochen. Sie rufen über die Reling rüber zur anderen Yacht, um noch kurz irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten abzuchecken.
Natürlich, Sicherheit geht vor.
Und servieren dann in der Meisterküche zum Sunset feine Pasta. Für beide Crews. Das ist so ein absurdes Bild. Du wirst durch eine militärische Zone geschleppt, bist faktisch hilflos und fängst an zu kochen. Was passiert da auf psychologischer Ebene?
Das ist für mich vielleicht der faszinierendste Moment der gesamten Analyse heute. In Krisen verfallen Menschen extrem schnell in so rigide Rollenmuster.
Also Retter und Opfer?
Genau. Die Geretteten fühlen sich oft passiv, extrem hilflos und auf ewig zu Dank verpflichtet. Das ist ein toxischer psychologischer Opferkreislauf.
Ah, und durch das Kochen bricht die Crew der Calamari-Star genau dieses Muster auf.
Exakt. Sie sagen damit implizit, hey, wir haben vielleicht unseren Antrieb verloren, aber wir haben nicht unsere Handlungsfähigkeit verloren. Sie gleichen ihre Schwäche in der Navigation einfach durch ihre Stärke in der Versorgung aus.
Das ist genial. Plötzlich ist es kein Schleppmanöver mehr, wo der eine den anderen zieht, sondern ein gemeinschaftliches Projekt zweier autarker Crews.
Jeder trägt etwas bei. Und das eliminiert diese Demütigung des Abgeschlepptwerdens komplett. Es zeigt auch, wie aus dem totalen Chaos eine perfekte Crew entsteht, in der jeder seine Rolle findet.
Das verändert die Perspektive auf Krisenbewältigung wirklich komplett. Resilienz heißt also nicht zwingend, dass man das kaputte Teil sofort reparieren muss?
Nee, es bedeutet, dass man schaut, welche Ressourcen haben wir denn noch?
Genau. Wir können nicht Motoren, wir haben null Wind zum Segeln, aber wir haben Nudeln, wir haben einen Kocher und wir haben Hände frei. Also kochen wir.
Richtig starke Einstellung.
Die kommen dann mitten in der Nacht um 0.30 Uhr nach 44 echt anstrengenden Seemeilen in Heiligenhafen an. Und wer jetzt denkt, die Reise ist vorbei, der täuscht sich gewaltig.
Das Training muss ja noch beendet werden.
Ja, am nächsten Tag muss der Propeller getauscht werden. Und auch hier gibt es natürlich wieder einen Rückschlag. Der neue, originale Volvo-Propeller passt einfach nicht.
Warum nicht?
Die alte Welle hat nach 22 Jahren zu viel Spielraum. Es droht der absolute Stillstand, so kurz vor dem Ziel.
Aber auch hier greift wahrscheinlich wieder das Netzwerk, oder?
Exakt. Ein Mechaniker namens Mark zaubert in quasi letzter Sekunde einen gebrauchten Flexo-Volt-Propeller aus dem Hut.
Ein gebrauchter Propeller als Rettung?
Ja, der hat allerdings eine andere Steigung, nämlich 6,12 statt der ursprünglichen 6,11. Erklär uns mal kurz, was diese Zahlen bedeuten. Ein Propeller ist ja nicht einfach nur ein Ventilator im Wasser.
Nee, genau. Die 12 oder 11 steht für die Steigung in Zoll. Man kann sich das im Grunde vorstellen wie die Gänge beim Fahrrad.
Okay, also wie schwer oder leicht man tritt?
Ja, oder wie das Gewinde einer Schraube. Eine Steigung von 12 bedeutet theoretisch, dass sich der Propeller bei einer einzigen Umdrehung 12 Zoll durch das Wasser nach vorne schraubt.
Ah, verstehe.
Eine höhere Steigung bedeutet also mehr Schub pro Umdrehung, aber das fordert der Maschine logischerweise auch mehr Kraft ab. Für ein Boot bedeutet das ein leicht verändertes Verhalten, besonders beim Aufstoppen oder bei engen Manövern. Man muss sich als Skipper komplett neu auf das Boot einstellen.
Und genau das machen sie dann. Das Boot geht um 12 Uhr mittags wieder ins Wasser. Und anstatt jetzt nach all dem Drama entspannt baden zu gehen, zieht der Skipper das geplante Training gnadenlos durch.
Wahnsinn. Wie lange trainieren die noch?
8 Stunden lang. Ununterbrochenes Manövertraining in der prallen Sonne.
Respekt. Was üben sie da alles?
Sie üben Wenden auf extrem engem Raum, Rückwärtsanlegemanöver mit einer Achterleine und für ein Crewmitglied Michael sogar eine komplexe Spezialübung.
Wie nennen sie die?
Das Michael-Dreieck.
Das klingt anspruchsvoll.
Ja, das ist ein Manöver, bei dem extrem präzises Drehen, Rückwärtsfahren und punktgenaues Stoppen kombiniert werden müssen. Das erfordert blindes Vertrauen in die neu eingebaute Technik.
Und absolute Konzentration von der ganzen Crew.
Genau. Und erst nach diesen 8 Stunden brutalem Training geht die Crew dann völlig erschöpft, aber extrem erfolgreich zum Lieblingsgriechen des Skippers. Zur wohlverdienten Belohnung.
Das haben sie sich nach dem Turn auch echt verdient.
Auf jeden Fall. Lass uns diese intensive Reise nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was dieses Logbuch so eindrucksvoll beweist, ist: Ein technischer Defekt ist echt erst dann ein Totalschaden, wenn der innere Zusammenhalt der Crew bricht.
Ja, das ist die absolute Kernbotschaft. Der Motor war defekt, aber eben kein Totalschaden.
Genau, der Motor hat geschrien, der Propeller war zerfetzt, die Pläne mussten täglich neu geschrieben werden. Aber weil diese Gruppe ihre Frustration in gegenseitige Unterstützung umgewandelt hat, sei es durch ein simples Fischbrötchen im richtigen Moment, das Unterrichten Fremder oder eben das Kochen von Pasta auf einem führungslosen Boot, sind sie am Ende nicht nur angekommen, sondern haben ihr Trainingsziel sogar übertroffen. Aus Chaos wurde eine echte Crew.
Eine Meisterleistung in Sachen Resilienz.
Und deshalb möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen finalen Gedanken mitgeben. Überleg mal für dich selbst, wenn in deinem Projekt, in deinem Job oder in deinem Leben scheinbar mal wieder der Motor platzt und die Alarmsirenen heulen, wie oft glaubst du sofort an einen absoluten Totalschaden, obwohl eigentlich vielleicht nur ein winziges Ritzel klemmt?
Guter Punkt.
Und noch viel wichtiger, wer ist die Crew, mit der du dann gemeinsam das Ruder herumreißt und an Deck Pasta kochst, anstatt in Panik zu geraten? Denk da mal in Ruhe drüber nach. Wir verabschieden uns für heute und sagen:
Bis zu unserer nächsten Session.